Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Mein Name ist Christoph Köhling und heute tauchen wir in ein Thema ein, das für viele Familien immer relevanter wird. Bewusst leben von klein auf. Wie können wir unseren Kindern spielerisch Nachhaltigkeit vermitteln und sie schon früh auf einen achtsamen Umgang mit der Welt sensibilisieren? Darüber spreche ich heute mit Susanne Mierau. Sie ist Diplompädagogin, Familienbegleiterin und mehrfache Spiegel-Bestseller-Autorin. Liebe Susanne, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke schön für die Einladung.
Wir wollen heute über das Thema sprechen, bewusst leben von klein auf. Unsere Kinder liegen uns natürlich am Herzen und Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, auch um unseren Kindern eine schöne Zukunft zu garantieren. Und darum meine erste Frage, warum ist es wichtig, Kindern schon früh das Thema Umweltbewusstsein nahezubringen?
Ja, weil das ja die Welt ist, in der sie leben und es da durchaus wichtig ist, ihnen einen guten Umgang damit zu vermitteln und auch ihnen zu zeigen, wie bedeutsam das ist, dass wir Menschen halt auf einem Planeten sind, von dem wir Ressourcen nutzen, die aber begrenzt sind und da gut drauf achten müssen, für uns, aber eben auch für alle anderen Menschen und Tiere, also für ja die ganze Welt.
Wie würdest du sagen, kann denn eine nachhaltige Erziehung sich auf die Entwicklung der Kinder auswirken?
Na, wenn wir den Kindern beibringen, dass sie verstehen, dass sie eingebunden sind. Das Bindungssystem ist ja total wichtig für uns alle Menschen. Ja, also das ist der Kern unseres Seins sozusagen. Das bedeutet, dass wir immer in Gruppen sind. Wir haben halt die Familie, dann drumherum vielleicht Kita, Schule. Diese Kreise werden halt immer größer, aber um diese Familie herum sind halt immer mehr Kreise, in denen wir uns eben auch bewegen und die alle miteinander verbunden sind. Und den Kindern zu vermitteln, dass sie eingebunden sind halt in ein großes System, was sich gegenseitig beeinflusst. Das macht etwas damit, welche Werte sind wichtig und wie blicke ich auf die Welt und wie bewege ich mich in ihr.
Das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein sehr komplexes, großes Thema, vielschichtiges Thema. Kann man das Kindern begreifbar machen, verständlich machen? Also geht man da vielleicht über Recycling zum Beispiel?
Ja, also ganz wichtig, erstmal an den Möglichkeiten anzusetzen bei jeder Familie. Also was kann man machen? Und natürlich ganz besonders wichtig ist eben das Vorbildverhalten von den Eltern. Also wie gehe ich mit Ressourcen um, die wir täglich nutzen? Na, also wie viel Müll ist da? Wie gehe ich mit Müll um? Kann ich den vielleicht auch vermindern? Auch mal anzuschauen mit den Kindern, ne? Wenn man größere Kinder schon hat, also ältere Kinder hat, da einfach zu, okay, was macht eigentlich unseren Müll aus? Wo sind denn so die Hauptbestandteile davon, was wir verbrauchen und muss das eigentlich so sein? Und es ist ja auch eigentlich ein total spannendes Thema, gerade mit Müll umzugehen. Also die Kinder in einem bestimmten Alter, die lieben das ja auch, Müllabfuhr anzuschauen, Bücher darüber. Na, und so kann man da so einen spielerischen und schönen Einstieg eigentlich auch da in dieses Thema haben. Zum Beispiel Essen ist auch so eine super Möglichkeit. Na, wie viel nutzen wir tatsächlich von dem, was wir kaufen? Schmeißen wir davon viel weg? Und kann man eigentlich mit Sachen eben noch was machen, die halt übrig bleiben? Na, also da gibt es so viele tolle Rezepte eigentlich auch. Wenn die Kinder dann zum Beispiel sagen, okay, die Banane ist zu braun, die will ich nicht mehr essen. Ja, so, was eigentlich ja nicht notwendig ist, weil die sind ja auch total lecker und süß, wenn die so braun sind. Aber trotzdem kann es ja sein und dann sagen, okay, dann lass uns doch zum Beispiel aus diesen sehr, sehr weichen, sehr, sehr süßen Bananen noch irgendwie Haferkekse machen. Oder man macht irgendwie einen Smoothie draus oder irgendwie sowas. Ne? Also damit umzugehen, zu sagen, okay, wir schmeißen die Sachen nicht einfach so weg, sondern wir schauen, wie können wir damit gut umgehen. Und auch das ist eigentlich was Spannendes, ja, wo man sich so ein bisschen auf die Suche begeben kann. Zum Beispiel die Sophia Hoffmann hat so ein schönes Buch zur Zero-Waste-Küche. Und ich glaube, da hatten wir auch mal so ein Rezept von Radieschengrün, ja, was man sonst auch immer wegschmeißt. Aber daraus kann man auch total leckeres Pesto machen zum Beispiel. Da einfach so selber spannend und interessiert ranzugehen und zu gucken, okay, was ist eigentlich möglich?
Das heißt, in erster Linie fangen Eltern an, bei sich selber zu schauen, wie kann ich mich in unser Leben optimieren, und überträgt das dann automatisch auf die Familie bzw. auf die Kinder, weil sie es aufnehmen, mitnehmen, erleben und dadurch vielleicht auch selber die Suche entwickeln. Also, dass man die Suche nicht vorzeigt, sondern dass Kinder letztendlich selber auf die Ideen kommen.
Genau. Na, also wenn wir vorleben, so einen kreativen Umgang mit Sachen, ne, also zum Beispiel auch wenn irgendwas kaputt geht, dann nicht gleich zu sagen, okay, wir müssen es wegschmeißen, sondern lass mal überlegen, was können wir das reparieren oder kann man irgendwie was anderes draus machen? Ja, gerade irgendwie zum Beispiel aus Möbelstücken oder so. Und damit ihnen ja eine Flexibilität und Kreativität im Denken einfach so mitzugeben, die sie selber dann auch umsetzen können. Und dann finden sie vielleicht auch irgendwas, wo sie sagen, ah, daraus möchte ich das und das machen. Ne? Also gerade da auch wieder im Alltag zu sehen, ne, wenn wir bei Spielsachen sind, dann hat man vielleicht irgendwelche Kartons zu Hause, weil man irgendwas gekauft hat, und die dann als Bastelmaterial zu sehen, ne, und dass da Kinder tolle Sachen draus bauen können und sie umsetzen können.
Mhm. Neben dem Leben in der Familie gibt es natürlich auch Orte, an denen unsere Kinder aufwachsen und viel Zeit verbringen. Das ist in Kitas, in Schulen, auf Spielplätzen, bei Freunden. Welche Initiativen oder Aktionen kennst du vielleicht auch aus deinem privaten Gebrauch, die sich speziell an Kinder richten, um ihnen Umweltbewusstsein näher zu bringen?
Also in Kitas und Schulen gibt es immer wieder auch tolle Projekte. Ne? Also sowas, was wir zu Hause machen können, Müll angucken und so, gibt es natürlich dort auch. Dann auch manchmal verbunden mit einem Besuch von so einem Müllhof. Das ist natürlich auch toll für die Kinder. Aber eben auch zum Beispiel, wenn Kinder darüber sprechen können, wie wird eigentlich Energie gewonnen? Ja, also dann halt in den höheren Klassen da zu sehen, okay, wo kommt das eigentlich her? Wie kann das gemacht werden? Es gibt tolle Möglichkeiten für Kinder, um selber auch zum Beispiel so kleine Solaranlagen zu basteln und zu gucken, aha, da entsteht Energie. Ne? Also es ist jetzt alles nicht riesengroß, ne, sondern einfach so ein Bewusstsein dafür zu schaffen durch eine spielerische Herangehensweise, damit Kinder sehen, aha, das ist unsere Welt, ja, da kommen bestimmte Sachen her. Das ist vielleicht auch aufwendig, die erstmal zu gewinnen. Genauso wie mit Nahrungsmitteln, wie kann man damit umgehen, und Küchenbesuchen. Natürlich ist es auch toll, wenn in Kitas oder Schulen es noch eine Küche im Haus gibt. Ne, oft ist es ja Catering, aber manchmal eben auch nicht, und da eben mit reingegangen werden kann, damit eben auch da nochmal geguckt wird, okay, wie gehen wir damit um mit den Ressourcen?
Du bietest neben deinem breiten Angebot, also du bist Autorin, du hast jetzt einen neuen Podcast, du bist auf Social Media aktiv, machst du auch viel Elternberatung sowie Weiterbildungsangebote für Erzieher, um jetzt bei dem Thema Initiativen und Aktionen zu bleiben. Worin besteht da deine Arbeit? Schulst du zum Beispiel Erzieher, wie sie eine Mottowoche oder einen Projekttag vorbereiten können oder das generell als Thema aufzugreifen? Genau.
Bei der Arbeit mit pädagogischem Fachpersonal geht es meistens um das Thema generell Bindung und Bedürfnisorientierung. Also wenn ich da in Kitas bin oder von Trägern eingeladen werde, um Weiterbildung zu machen, was natürlich auch immer so ein bisschen zusammenhängt alles. Ne? Also natürlich ist es wichtig, wenn wir auf Bedürfnisse gucken und sagen, okay, Kinder, was brauchen die, um gesund aufwachsen zu können? Ist das natürlich wichtig, darauf zu sehen, welche Bedürfnisse haben sie, und da gehört das eben auch mit dazu, dass sie eine Umwelt haben, in der sie wachsen können, passend. Ne? Also speziell in der Umweltschulung bin ich nicht, aber da gibt es auch von anderen Fortbildnern und Fortbildnerinnen tolle Angebote zum Thema Umweltbildung und wirklich schöne Projekte für Kitas. Auch solche Sachen wie, man geht zusammen in den Wald und macht Wald aufräumen oder in Parks, überhaupt auch an der Schule solche Angebote zum Müll und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Angebote eigentlich schon, und Menschen, die sich ganz viel und intensiv damit beschäftigen, dort auch gerade in diesem institutionellen Bereich so das mit hineinzubringen und auch noch mehr anzuregen, dass da umgedacht wird.
Um nochmal ein bisschen den Eltern einen Rat zu geben oder ein bisschen anzuleiten, Was wären noch so einfache Maßnahmen, die Eltern ergreifen können, um einfach ihren Kindern einen bewussteren Umgang zu lehren?
Wir müssen immer gucken, ne, dass sie halt einen guten Eingang finden über das, was machbar ist in der Familie. Ne? Und dann zu sehen, okay, vielleicht ist bei uns das Thema mehr, dass wir ansetzen bei dem Thema Essen, Ernährung oder Mülltrennung. Oder man hat jetzt vielleicht noch nicht große Ideen, aber es gibt halt auch tolle Kinderbücher dazu, ne? Und dass man darüber sich das einmal mit dem Kind ein bisschen aneignet, aber daraus ja manchmal auch was für sich nochmal lernt aus so schönen Kinderbüchern, worauf man eigentlich achten könnte. Und im privaten Umkreis auch, ne? Also wenn man erstmal anfängt mit so einem kleinen Gedanken, okay, ich möchte das ein bisschen nachhaltiger machen, dann zu sehen, okay, halt Essen oder Müll oder vielleicht ist es auch Spielzeug. Ja, auch das ist ein Riesenthema, dass viele Familien wirklich sehr viel Spielzeug haben, aber Studien eigentlich zeigen, dass die Kinder nur mit ganz wenig Spielzeug von dem, was wir da alles haben, eigentlich spielen und dann zu überlegen, okay, wir brauchen das vielleicht gar nicht, also können wir, auch das ist ja was Wichtiges an Nachhaltigkeit, ne, nicht nur an sich zu denken, sondern auch an andere, können wir das vielleicht irgendwohin spenden? Oder dass man auch schaut, mit befreundeten Familien sowas wie ein Spielzeugkarussell zu machen und zu sagen, okay, unsere Kinder sind gerade rausgewachsen aus der Murmelbahn. Dafür nehmen wir vielleicht jetzt mal irgendwie das Puppenhaus oder irgendwie sowas. Also da mit so einem offenen Blick einfach reinzugehen auf die Sachen, die wir verbrauchen oder die wir auch haben. Und wie kann man das mit anderen gut umsetzen und teilen und einer möglichst viel Nutzung ermöglichen auch.
Trotzdem gibt es natürlich Geburtstage, viele Geschenke und gerade bei mehreren Kindern sammelt sich dann doch eine ganze Menge an. Wie hältst du das denn vielleicht privat mit deinen Kindern?
Ja, ich habe ja 3 Kinder, da könnte ganz schön viel zusammenkommen, besonders weil halt ja von dem größten Kind die Sachen dann auch immer weitergereicht werden sozusagen, wenn sie halt nicht weggegeben werden. Und wir machen das tatsächlich so, dass die Kinder sehr viel verflohmarkten. Also wenn sie was nicht mehr brauchen, dass es dann eben zum Flohmarkt kommt und sie das dann selber auch verkaufen können. Bei Büchern, dass sie die eben auch dann über Momox oder sowas oder Comics auch aussortieren und verkaufen. Bei Anziehsachen achten wir auch möglichst darauf oder in den früheren Jahren, jetzt sind die Kinder ja schon ziemlich alt, also mit 15 und 12 und 8, aber je jünger die waren, umso einfacher war das auch, darauf zu achten, dass wir ziemlich neutrale Kleidung hatten, die halt einfach gut aufbewahrt werden kann, dann eben für das nächste Kind, beziehungsweise dann auch problemlos weitergegeben werden kann. Sogar die Wiege, die wir beim ersten Kind gekauft hatten, so eine ganz süße kleine Holzwiege, die war bei allen 3 Kindern in Gebrauch, aber dann noch bei 2 Freunden in der Familie. Also so, dass wir tatsächlich diese Sachen weitergeben, teilen. Irgendwann kommen sie wieder zurück und dann können wir nochmal entscheiden, okay, wollen wir sie jetzt dann selber verkaufen? Und zum Beispiel von der Wiege konnte ich mich immer noch nicht trennen. Die steht jetzt in meiner Praxis und wird da eben benutzt. Und bei Geschenken eben auch zu gucken, okay, lass uns zusammensetzen und überlegen. Manchmal wollen die Kinder ja auch gerade, wenn sie älter werden, dann haben sie auch größere Wünsche und wollen vielleicht mal irgendwo besonders hinfahren oder so. Und da dann zusammenzulegen als Familie und sagen, wir schenken ein besonderes Erlebnis irgendwie zusammen für die ganze Familie. Das ist manchmal so ein bisschen so ein Umdenken, gerade auch für Großeltern. Ne? Nicht dieses, ich habe hier ein Geschenk und das ist toll eingepackt in Geschenkpapier und dieses Aufreißen und so. Aber es ist tatsächlich was Schönes einfach und auch so tatsächlich wieder was Nachhaltiges, weil die Kinder sich daran erinnern. Oma und Opa haben Geld dazu gegeben, damit wir da und da hinfahren konnten und das war so schön. Oder wir sind alle zusammengefahren. Na, und genau, da fällt mir auch noch gleich ein, Geschenkpapier ist auch so ein Thema, was wir irgendwann größtenteils ausgegliedert haben, weil wir dann halt irgendwie so hübsche Stoffbeutel und Stoffe einfach hatten oder ne, dieses Einschlagen, diese japanische Technik mit Knoten und es sieht auch einfach total schön aus. Ne, so ein Geschenk dann so zu verpacken und das kann dann halt wieder benutzt werden. Und so sind zum Beispiel an Weihnachten immer wieder die gleichen Tücher unter dem Weihnachtsbaum bei uns.
Das ist ein schönes Stichwort. Das kenne ich aus dem Privaten auch. Wir hatten Omas Tischdecken, mit denen die Geschenke eingeschlagen wurden. Und für mich war das ganz natürlich, ganz normal und war ganz überrascht, als ich dann im späteren Verlauf, als ich älter geworden bin, gesehen habe, dass alle Geschenke eingepackt waren und dachte mir, das ist ziemlich unnötig einfach, weil so auch die Oma irgendwie immer Teil der Bescherung war und ihre Sachen irgendwie nochmal den großen Auftritt bekommen haben, dass man das vielleicht nicht selber als Tischdecke benutzen wollte, aber als so schöne Geschenkverpackung hatte es nochmal irgendwie ein zweites Leben. Das war ein ganz schöner Gedanke.
Das ist echt schön. Das ist eine schöne Geschichte. Ich kenne es von meiner Oma. Die hat damals noch Geschenkpapier danach immer gebügelt, also damit man das nochmal benutzen kann. Und irgendwann fand ich das merkwürdig, aber jetzt finde ich das irgendwie, es ist eine total schöne Erinnerung an, wie sie damit umgegangen ist. Und da wurde nichts weggeworfen, auch so Schleifchen und so. Die kamen immer in so eine Kiste rein und dann wurden die halt wieder raussortiert und zwischendurch durfte ich damit spielen. Also das ist auch eine schöne Erinnerung einfach, ja.
Ja, die Erinnerungen sind wahrscheinlich dann das, was am nachhaltigsten ist, weil die ein Leben lang bleiben.
Ja.
Also heißt das, dass nicht nur das viele Plastikspielzeug und vielleicht das 25. Kuscheltier nicht so förderlich sind, sondern dass man sich vielleicht einfach auch beschränkt bei allen Sachen. Also selbst wenn es das nachhaltige Holzspielzeug vielleicht ist, dass man auch da sagt, man braucht keine drei Kisten, sondern vielleicht eine Kiste, die man dann weiter vererbt an das Nachbarkind. Und das finde ich einen ganz schönen Gedanken, ist natürlich dieser Second-Hand-Gedanke auch, aber im Groben halt auch Minimalismus. Und zum Minimalismus bist du quasi ja auch eine Expertin. Magst du da etwas zu erzählen?
Eigentlich ist das Thema aufgekommen von meiner Freundin Milena Glimbowski, mit der ich ja vor Jahren da ganz viel zugearbeitet habe und die so einen Laden hatte, also einen Zero-Waste-Laden. Und die mich auf dieses Thema erstmal richtig aufmerksam gemacht hat, ne? Also wie viel wir an Dingen haben. Und da konnten wir uns ganz gut miteinander verbinden. Also ihre aktivistische Arbeit und meiner pädagogische Ansatz, ja, weil ich finde, das Wichtige ist, wenn wir jetzt bei Minimalismus und Familie da drauf gucken, eben zu sagen, okay, das viele kann uns ja manchmal auch stören und negativ beeinflussen. Also das Wichtige ist ja eigentlich, dass wir miteinander in Beziehung gehen als Menschen, ja, dass wir Zeit haben miteinander. Und manchmal ist das so, dass wir versuchen, Dinge vorzuschieben, vor das miteinander Zeit verbringen. Also auch bei Spielzeug zu sagen, ach hier, komm, hast ein neues Spielzeug noch, dann geh mal damit schön was spielen. Aber Kinder wollen ja eigentlich in der Interaktion sein mit uns. Ja, und das finde ich ist so ein wichtiger Punkt, eben zu sehen, was ist eigentlich wirklich wichtig für uns Menschen, und das ist halt Verbindung und nicht so sehr die Dinge und die vielen Dinge, die wir irgendwie haben oder glauben haben zu müssen.
Du hast ein Buch geschrieben, Einfach Familie leben, der Minimalismus Guide. Da geht es um Wohnen, Kleidung, Lifestyle, Achtsamkeit, alles, was wir gerade aufgezählt haben. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass die Achtsamkeit fast an erster Stelle steht. Ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich finde das sehr, sehr wichtig, weil sich das in eigentlich alle Bereiche reinträgt und damit die anderen Sachen mitkommen oder mitnehmen. Ja, also weil es geht tatsächlich darum, achtsam zu sein mit sich und den nahen Menschen, aber eben auch dem Ganzen drumherum, so, und zu verstehen, dass alles aufeinander einwirkt.
Ja. Hast du vielleicht ein Beispiel aus deinem Buch, wo du sagst, da habe ich eine Situation beschrieben, in der sich viele Eltern wiederfinden und das vielleicht als Anleitung nehmen, über gewisse Situationen drüber nachzudenken und ihr Verhalten vielleicht zu überdenken?
Also ich finde, wir haben ja schon ganz viel angesprochen. Also zum Beispiel das mit dem Spielzeug ist so ein Ding, ne, dass man auch gar nicht verteufeln muss, also weder das Plastikspielzeug noch das Holzspielzeug, sondern es geht wirklich darum zu sehen, okay, wir brauchen nicht zu viel an all dem. So, und natürlich ist es gut, wenn man Sachen aus nachhaltiger Produktion hat, aber auf der anderen Seite ist das auch okay, wenn ich das nicht habe, aber dafür eben sage, okay, dafür haben wir jetzt nicht x Berge von dem und dem. Ne? Also Nachhaltigkeit kann auch viele verschiedene Gesichter haben und zu finden, welches ist mein Ansatzpunkt da? Also welches ist mein Thema vielleicht erstmal und was ist da auch mein Ansatzpunkt, irgendwie damit umzugehen?
Welche anderen Ressourcen Spiele, Apps kannst du vielleicht empfehlen, um Kindern diese ressourcenschonende Arbeit ans Herz zu legen? Erkennst du da aus deinem privaten Umfeld vielleicht irgendwas oder auch aus deiner pädagogischen Arbeit? Gibt es da vielleicht irgendwas, was du empfehlen kannst?
Ich finde das ein bisschen schwierig immer, weil wir ja sowieso schon sehr, sehr viel am Handy hängen und uns das ja wieder so ein bisschen aus der Beziehungsgestaltung herauszieht. Deswegen finde ich das schwierig, noch mehr Apps zu empfehlen und zu sagen, okay, aber das ist dann das, was dann hilft, ne? Auch gerade wenn wir da drauf schauen, dass ja auch Apps Energie verbrauchen oder gerade auch bei der ganzen KI-Sache da sehr, sehr viel dahinter steht. Und deswegen finde ich es ganz gut, dann zu gucken, okay, für Kinder gibt es wirklich einfach schöne Kinderbücher zum Thema Nachhaltigkeit, die mittlerweile auch nachhaltig produziert werden. Ja, also das ist ja auch etwas, was wichtig ist, da zu gucken, dass es da Auszeichnungen dafür gibt oder ganze Unternehmen, die sich damit beschäftigen, nachhaltige Kinderbücher herzustellen, Druckereien, die, wenn wir Druckprodukte haben, darauf achten. Also ich glaube, sowas ist ganz gut, da nochmal hinterher zu gucken und ja, mehr eigentlich auf das Miteinander zu setzen und weniger auf dieses Gefühl, ich mache das Richtige, indem ich jetzt irgendeine App oder sowas benutze. Ne, das ist ja manchmal auch schwierig im Hinblick auf Greenwashing, ja, was wir uns dann denken, dass das jetzt helfen würde, aber in Wirklichkeit gar nicht alles damit reinberechnen an Energie, die dann tatsächlich stattfindet.
Ja, zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, dass jede Familie ihren eigenen Weg gehen muss, dass es zuerst bei den Eltern in ihrer Vorbildfunktion anfängt und Kinder spielerisch den Umgang mit Nachhaltigkeit lernen, dass man mit tollen Projekten unterstützen kann, sowohl im familiären Umfeld als auch in Kitas, Schulen oder städtischen Initiativen, dass es tolle Ratgeber gibt, Kinderbücher, aber auch Elternratgeber, um vielleicht ein bisschen Sicherheit und Stabilität bei dem Thema zu bieten. Liebe Susanne, ich danke dir für das inspirierende Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten Sie sich noch tiefer für die Materie interessieren und auch für unsere liebe Susanne, dann kann ich Ihnen das Buch Einfach Familie leben, der Minimalismus-Ratgeber für Familien wärmstens empfehlen. Zudem finden Sie viele hilfreiche Tipps und inspirierende Inhalte auf dem Instagram-Kanal Geboren Wachsen oder auf der Website geboren-wachsen.de. Und in unserer nächsten Podcast-Folge spricht meine Kollegin Milena über die Rückkehr zur handwerklichen Qualität in der Schokoladenherstellung. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke in traditionelle Techniken und hochwertige Zutaten. Unbedingt reinhören. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben und bleiben Sie bewusst.